Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxis-Pitch, euer Podcast hier auf hardwarewartung.com. Und in dieser Woche sind wir sogar einen Tag früher dran. Das heißt aber nicht, dass wir weniger Themen für euch hätten. Im Gegenteil, das werdet ihr auch gleich merken. Aber zuallererst wieder ganz herzlich begrüße ich hier an dieser Stelle Yusuf. Hallo Yusuf, grüß dich.
Hallo Christian.
Ja, jetzt, du hast ja auch schon einen Blick auf unsere Liste geworfen und ich habe das Gefühl, sie wird von Woche zu Woche länger statt kürzer und wir müssen dann immer die Rosinen rauspicken und überlegen, was sind denn wirklich die spannendsten Themen. Hast du schon so ein Gefühl oder für dich schon einen Favoriten, was für dich so das Spannendste war in der letzten Woche oder worüber wir heute sprechen?
Ja, es gibt schon einige Sachen, die sich gerade bewegen. Also ich glaube, die GDC von Nvidia ist sicher eines, das vieles bewegen wird die Woche, also die nächsten Tage. Heute ist ja schon losgegangen mit Paukenschlägen und Missinterpretationen, sage ich jetzt einmal, aber das kommen wir nachher nochmal dazu. Es zeichnen sich ein paar Sachen immer mehr aus, diese ganze Agentic-Thematik. Das wird immer klarer, auch der ganze automatisierte Software-Development-Teil und die Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf Unternehmen. Also das würde ich jetzt so aus der Vogelperspektive sagen, ist das, was mich gerade am meisten bewegt. Und ich glaube, dass langsam fangen alle an, es zu verstehen und sich auch Gedanken darüber zu machen. Aber ich glaube, wo man es am meisten sieht, ist dieses ganze AI-Washing-Thema. Ich glaube, das ist auch das Erste, was wir kurz ansprechen wollen, ne?
Genau. Also AI-Washing, das ist ja ein Begriff, der jetzt immer mehr auch auftaucht in den News. Also was ist das genau? Es geht dabei um verschiedene Sachen. Also einmal, dass es Unternehmen gibt, die falsche Fähigkeiten vortäuschen, die zum Beispiel behaupten, ja, sie hätten jetzt eine ganz tolle Möglichkeit gefunden, mit KI irgendwas zu tun. Und wenn man dann genau hinschaut, dann kommt da gar keine KI zum Einsatz, sondern irgendwelche ganz simplen Techniken. Und was aber auch oft im Zusammenhang mit dem Begriff AI-Washing gebracht wird, das ist der massive Stellenabbau. Also es sind zwei Sachen. Also zum ersten Teil, zum Vortäuschen falscher Fähigkeiten, da gab es auch in der jüngsten Vergangenheit mehrere Fälle, zum Beispiel in den USA, bei dem Unternehmen zum Teil ja recht hohe Strafen zahlen mussten, weil bei einer Prüfung rauskam, dass sie überhaupt keine KI einsetzen. Also das zum Beispiel im Bereich Finanzanlagen wird das sehr gerne gemacht, dass man den Menschen dann verspricht, wir haben den ganz tollen Algorithmus oder die ganz tolle KI und die maximiert für euch die Rendite. Und in Wirklichkeit,
das ist ein super Pyramidensystem.
Genau.
In vielen Fällen Krypto-Scheiß.
Genau. Oder was auch halt gern gemacht wird, ist, dass dann keine KI dahinter steckt, sondern irgendwelche Clickworker in Indien oder so. Das erinnert dann auch schon wieder so ein bisschen an ganz frühe Fälle mit diesem Schachcomputer im 18. Jahrhundert. Wo dann auch ein Mensch drin saß. Also das funktioniert heute immer noch. Also es gibt immer noch genug Leute, die auf sowas reinfallen. Und deshalb hat sich dieser Begriff jetzt AI-Washing sehr stark durchgesetzt. Kennst du einen konkreten Fall von so etwas?
Ja, also du brauchst nur das Internet aufmachen und du kannst dir sicher sein, oder LinkedIn, und du kannst sicher sein, dass 80% von den Fähigkeiten, von denen sie behaupten, dass sie sie können, dass die einfach Bullshit sind oder dass die einfach keine AI-Sachen sind. Ich meine, was schon sein wird, dass sie vielleicht AI verwendet haben, um die Software zu entwickeln, die dann irgendeine Funktion ausübt, ja, aber das hätten sie wahrscheinlich mit irgendwie ein paar Senior-Developern auch hingekriegt. Vielleicht nicht so schnell und vielleicht nicht der Product Manager, sondern irgendein Developer. Aber da wird halt dann einfach viel Dampf geplaudert. Und vieles wird halt auch so hingestellt, als wäre es in Production. Aber in Wirklichkeit ist es nur irgendein Prototyp oder irgendein Pilot, der irgendwo läuft und vielversprechend ausschaut, aber im Detail einfach nicht funktioniert. Ja, also da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Da haben wir ganz viele von solchen Produkten, die es nie in die Produktreife geschafft haben und nur ganz wenige, die es tatsächlich in die Produktion schaffen. Also dass wir sie dann auch tatsächlich in die Produktion entlassen. Und ich glaube, es gibt ganz wenige, die diesen Schritt machen. Ich glaube, die meisten, die jetzt investieren und die jetzt tun, experimentieren sehr viel und wollen das natürlich nach außen zeigen und sagen, hey, schaut's, wie geil wir sind, wir können schon was auch immer alles mit AI machen. Aber wenn du dann hinschaust, ist es dann wenig AI.
Und genau, und was ich ja auch angesprochen habe, was ja sehr oft auch sozusagen auf KI geschoben wird von Unternehmen, ist, wenn Stellen abgebaut werden im riesigen Umfang. Also da gab es ja auch jetzt in der letzten Zeit einige Fälle. Ich glaube, ein Unternehmen, wir hatten es glaube ich sogar davon, Block hat sehr viele Stellen abgebaut oder will sehr viele Stellen abbauen. Und jetzt ganz neu Meta, da gibt es jetzt Meldungen, dass bis zu 20% der Belegschaft betroffen sein könnten. Und dem Vernehmen nach soll das damit eingesparte Geld auch genutzt werden, um wiederum die Bemühungen im Bereich KI voranzutreiben. Hast du das so ein bisschen verfolgt?
Ja, also das, letzte Woche haben wir über Block geredet. Ja, da haben wir ja den, das ist ja der ehemalige Gründer von Twitter, der Jack Dorsey, der da das angekündigt hat, 40% seiner Belegschaft zu entlassen. Aber da haben wir eh schon ein bisschen drüber geredet, dass das sehr viel einfach Misswirtschaft war. Und das ist halt tatsächlich bei den meisten jetzt der Fall, die jetzt hier AI als Ursache nennen, warum sie jetzt Leute entlassen. In Wirklichkeit ist das Overhiring, das während Covid passiert ist, weil alle halt Angst gehabt haben, dass sie die Leute nicht mehr finden. Und es war ja bis jetzt tatsächlich auch ein Problem der Nachfrage, also dass du gute Mitarbeiter gefunden hast. Das heißt, all die großen Konzerne haben halt die Leute einfach behalten in der Angst, dass sie sie nicht mehr finden. Also haben sie auch mittelmäßige als auch schlechte Mitarbeiter weiter behalten und haben sie bezahlt, nur weil neue Mitarbeiter zu suchen noch teurer gewesen wäre. Und jetzt hat sich aber der Markt schon geändert. Also durch die Effizienzsteigerungen und durch den Einsatz von KI ist es jetzt schon einfacher geworden. Also es ist jetzt kein Mitarbeitermarkt mehr, sondern es hat sich ein bisschen das Blatt gewendet und jetzt können aber alle ihre Ineffizienzen abbauen, weil sie alle wissen, hey, wir kriegen die Produktivität mit Hilfe von KI trotzdem irgendwie hin, vielleicht nicht so optimal, wie wir es mit Mitarbeitern kriegen würden, aber good enough. Aber bei der Message von Meta, das ist hier auch im Speziellen und ähnlich hatten wir sie auch bei Oracle. Oracle hat ja auch irgendwie 20% ihrer Mitarbeiter wollten sie kündigen. Und das ist wiederum Financial Engineering, was sie da tun, ja, weil sie halt sehr hohe Kapitalausgaben haben, also CapEx-Ausgaben. Und damit sie halt eine bessere Bonität bekommen für das Kapital und weniger Zinsen zahlen müssen, müssen sie halt dann ein profitableres Unternehmen sein. Und so reduzieren sie halt kurzfristig die Mitarbeiter, hoffen, dass sie das irgendwie ausgleichen können mit KI-Fähigkeiten. Gleichzeitig erhöht sich dadurch ihre Profitabilität, dadurch erhöht sich ihre Bonität, dadurch können sie mehr Kapital aufnehmen und können mehr Rechenzentren bauen. Und das ist jetzt bei Meta sicher auch der Fall, warum Meta das macht. Hinzu kommt, dass der Mark Zuckerberg ja letztes Jahr alles was KI spricht, irgendwie zusammengekauft hat, was nicht bei drei auf dem Baum war und dem einfach das Geld hinterhergeschmissen hat. Und jetzt müssen sie natürlich schauen, dass die, die halt wirklich was bringen, bleiben und alle, die jetzt im Rahmen des Overhirings, das sie jetzt letztes Jahr getätigt haben, wieder loswerden. Ja, weil nicht alle, die sie da zusammen gekauft haben, werden auch die Leistung bringen oder in das Team passen, wie sie das vielleicht sich gedacht haben. Und das muss jetzt halt alles wieder quasi an den Markt abgetreten werden. Und das werden wir jetzt überall dort sehen. Das werden wir auch bei Firmen sehen, wo man es eigentlich nicht vermutet, wie OpenAI oder Anthropic oder Google. Also auch die großen Labs werden anfangen, jetzt die weniger produktiven Mitarbeiter langsam wieder in den Markt zu entlassen, um halt einfach auch Kapital wieder zu befreien, um es wiederum in Infrastruktur zu setzen.
Ja, also da findet eine massive Umschichtung statt und interessanterweise eben auch gerade bei im Kernbereich der Technik. Ja, wir haben ja schon oft drüber geredet, welche Auswirkungen hat KI auf den Arbeitsmarkt und ja insbesondere Unternehmen, die halt selbst die diese KI bereitstellen, die sind in einem ganz besonderen Maße davon betroffen, wie man hier sehen kann. Also da wird sich noch einiges tun. Spannend finde ich ja auch, dass du auf der einen Seite eben so große Bewegungen hast, Entlassungen hast. Auf der anderen Seite werden ja auch wirklich für die verbleiben, exorbitante Gehälter angeboten. Also wobei man sagen muss, gut, das ist oft auf die USA bezogen. Da muss man das ja immer ein bisschen relativieren, weil die ja auch sehr hohe Lebenshaltungskosten haben. Aber da ist man halt in den allermeisten Fällen über 200 bis 300.000. Und das ist wahrscheinlich dann noch nicht mal besonders hoch für den Bereich. Also schon sehr oft.
Also es gibt noch einen zweiten Faktor, den man wahrscheinlich auch noch ein bisschen berücksichtigen muss. Also gerade diese ganze Software-SaaS-Ecke, die haben ja bis jetzt davon profitiert, dass sie sehr, sehr hohe Multiples gehabt haben. Das heißt, die wurden immer sehr hoch bewertet. Und jetzt ist es so, dadurch, dass sie so hoch bewertet wurden, haben sie ihre Mitarbeiter mit Mitarbeiteroptionen bezahlt. Jetzt ist es aber so, dass diese Multiples runtergehen und die Mitarbeiter, um sie zu, sag ich mal, zu halten, müssten sie sie mit echtem Geld bezahlen. Aber wenn sie sie mit echtem Geld bezahlen, fehlt ihnen der Cashflow. Das heißt, was sie tun müssen, zwangsläufig, ist Mitarbeiter abbauen, damit sie eben den Cashflow wieder freimachen können und auch damit, weil einfach die Margenkompression jetzt immer stärker wird. Das heißt, je niedriger die Multiples werden, desto weniger können sie die Mitarbeiter tatsächlich mit Mitarbeiteroptionen locken, desto mehr müssen sie Geld in die Hand nehmen, um sie zu bezahlen. Deswegen werden sie noch unprofitabler und so schließt sich der Kreis und so ist es halt noch unprofitabler. Und um dem vorzubeugen, müssen natürlich alle jetzt ihre Leute entlassen, weil sie sich das nicht leisten können, dass sie schon an der Grenze zur Profitabilität sind, also sowas wie Atlassian, ja, die gerade mal so profitabel sind oder halt noch ein bisschen unprofitabel sind, aber trotzdem Margen haben von 80%. Jetzt wird sich zeigen, dass sich diese Margen wahrscheinlich komprimieren auf 40-50%. Und dann musst du aber trotzdem profitabel bleiben, ja, weil sonst wirst du abgestraft und dann ist das Unternehmen noch weniger wert und auch die Mitarbeiter kriegen dann wieder ihre Optionen nicht und also so ist das eine Abwärtsspirale. Ja, also diesen Mechanismus darf man jetzt auch nicht verlieren, also aus den Augen verlieren und das siehst du jetzt bei all den SaaS-Firmen, also bei Block, eben Atlassian, bei CrowdStrike und Cloudflare, also alle, die jetzt immer sehr stark gewachsen sind, aber immer an der Grenze zur Profitabilität waren und das hauptsächlich, also die zwar immer Cashflow-positiv waren, aber nur deswegen, weil sie ihre Mitarbeiter mit Mitarbeiteroptionen bezahlt haben. Also Snowflake zum Beispiel oder Databricks, genau. Also und das das werden wir jetzt immer mehr sehen, dass sich das jetzt nicht mehr halten wird. Und das kommt auch alles in die AI-Washing-Ecke. Ja, also das wird alles dann auch gesagt, wir machen das wegen Effizienzsteigerung. Aber in Wirklichkeit ist es ein Financial Engineering-Thema, was sie alle lösen müssen.
Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, und damit kommen wir so ein bisschen von der allgemeineren Thematik des AI-Washings zur Technik und zur Kategorie KI's Next Topmodel. Die haben wir heute auch wieder gut bestückt mit ziemlich vielen Themen und wir müssen anfangen mit einem Thema, was noch gar nicht so in der Öffentlichkeit angekommen ist. Also zumindest wir beide haben dazu noch nicht so viel gesehen, aber es ist da, nämlich DeepSeek V4. Ich glaube, wir haben letzte Woche schon mal es angesprochen und es ist durchaus beeindruckend. Deshalb wundere ich mich, dass das nicht ein breiteres Echo bisher gefunden hat schon. Ja, also fangen wir mal an mit so ein paar Eckdaten. 1 Billion Parameter, Mix of Experts, Open Source, Kontextfenster von 1 Million Token und vieles, vieles mehr. Auch effizientere Berechnungsmöglichkeiten. Kannst du auch gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Also eigentlich alles Dinge, die das Ganze ja so schon in auf eine Ebene rücken zu den etablierten Platzhirschen. Aber ja, wie gesagt, das Echo war bisher doch eher ruhig. Was ist denn dein Eindruck dazu? Was hältst du davon?
Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es ist eine Verschwörung. Aber ich meine, DeepSeek, wir haben ja schon im März oder beziehungsweise schon Ende Februar gesagt, dass DeepSeek V4 rauskommen wird. Und wenn es rauskommen wird, wird es alles wieder in den Schatten stellen, was vorher da war an Open-Source-Modellen. Es hat dann ein bisschen länger gedauert, bis es rausgekommen ist. Jetzt ist es raus und es ist genau das, was alle erwartet haben. Es ist ein, wie gesagt, 1 Billion Parameter. Es ist ein Mix of Experts mit 1 Million Token Kontextfenster. Es ist rein mit Huawei-Hardware trainiert, also nicht mit Nvidia-Hardware. Es ist Open Source, Open Weights und hat natürlich, also DeepSeek hat ja grundsätzlich auch eine etwas andere Architektur, diese Ngram-Architektur, was das Transformer-Modell angeht. Also sie sind gerade bei so größeren Kontextthemen besser als die klassischen Transformer-Modelle, weil sie nicht auf den ganzen Attention-Mechanismus gehen. Also der klassische Transformer geht halt, sieht sozusagen das Vordere und das Hintere als Kontext und behält alles sozusagen im Speicher. Und der Ngram-Algorithmus macht eine selektive Speicherung und eine Abrufung von, und das basierend auf Relevanzsignalen. Also es tut nicht quasi alles in den Speicher laden, sondern nur die Elemente, die es für selektiv relevant hält. Und dadurch ist der gesamte Mix of Experts-Teil viel, viel effizienter als die klassischen Mix of Expert-Modelle, wie wir sie bei OpenAI, Anthropic oder Google sehen. Da gibt es viele, viele Videos, viele Papers zu dem Thema. Und auch die neueren Modelle orientieren sich mittlerweile eher an diesem Modell. Das heißt, hier hat China etwas rausgebracht, was die westlichen Modelle nicht so gut im Griff gehabt haben. Das zeigt sich vor allem halt bei größeren Kontextfenstern. Also du hast halt dieses Needle-in-the-Haystack-Problem nicht, also Nadel im Heuhaufen. Das sieht man ganz klar halt auch bei den neuen Modellen. Was bei DeepSeek jetzt auch neu ist, oder beziehungsweise neu ist es gar nicht, aber es ist halt wieder multimodal und es hat, wie gesagt, nicht nur Audio, Video, also nicht nur Audio, Bild und es hat auch Video. Und die Videomodelle, also vom V4, sind auf demselben Level wie Sora oder WO3. Und das ist schon auch krass einfach, ja? Weil damit hast du ein Open-Source-Modell, ein Open-Source-Videomodell, dass du über API-Zugang einfach nutzen kannst. Also du brauchst keine API-Modelle mehr, wo du teures Geld zahlst quasi, sondern du kannst es einfach lokal laufen lassen und kannst ganze Filme drehen und wenn du lustig bist. Das heißt, da könnte dann tatsächlich eine Revolution entstehen, weil bei den TikTok-Hoshis, das Modell haben sie ja quasi eingestampft, weil die halt IP-Rechte aus Hollywood irgendwie verwendet haben. Und da gibt es jetzt etliche Klagen und deswegen sind die jetzt gar nicht rausgekommen. Bei V4 hat man jetzt noch gar nichts gehört, bei DeepSeek. Mal schauen, ob es dann schon die ersten Klagen dann von Hollywood gibt gegenüber DeepSeek und den Videomodellen von denen. Aber das könnte auch wieder ziemlich viel verändern. Und wie gesagt, V4, DeepSeek V4 hat genau das gebracht, was alle erwartet haben. Und für alle, die es nicht verstehen, ja, damit ist das Training-Thema für Nvidia endgültig Geschichte. Also Nvidia, man braucht nicht mehr Nvidia und man braucht auch nicht mehr Nvidia-Chips, um Open-Source-Modelle in dieser Größe zu trainieren. Also dass es mit Huawei Ascend-Technologie funktioniert hat, die wirklich nicht die besten Chips sind, sagt uns, dass die Chinesen in keinster Weise hinterher sind.
Gut, genau. Ich wollte gleich auf die, du hattest es schon angesprochen, die GTC eingehen. Die Nvidia-Konferenz, die uns auch einige neue Modelle gebracht hat und auch erstaunliche Entwicklungen. Und ich glaube, du hast dich damit auch schon intensiver beschäftigt als ich im Vorfeld. Deshalb erzähl uns doch mal, was so deine Highlights sind in diesem Zusammenhang.
Ja, also was interessant ist, dass Nvidia ins Open Source Game mit einsteigt und so ein bisschen die Flagge hochhält für den Westen. Sie haben Nemotron 3 Super rausgebracht. Das ist ein Open-Source-KI-Modell, das halt komplexe autonome Arbeitsabläufe irgendwie dafür trainiert wurde. Es hat 120 Milliarden Parameter. Das heißt, es ist kein sehr großes Modell, sondern es ist ein Modell, das auf einer RTX 6000 laufen würde. Also auf einer Grafikkarte, auf einer großen. Und wenn man sich die Benchmarks anschaut, ist es wohl zweieinhalb Mal besser als die GPT-OSS-Modelle und auch deutlich höher als die Qwen 3.5-Modelle, also als die nicht die großen 3.5, sondern die 122B-Modelle. Und ich meine, der Unterschied ist, dass sie tatsächlich recht speicherintensiv sind. Also sie können nur 8K Token Input und 16K Token Output Settings. Also das ist ein bisschen begrenzt und ist auch sehr speicherintensiv. Das heißt, wahrscheinlich brauchst du mehr als eine Karte, ja? Also mehr als eine RTX 6000, um das Modell laufen zu lassen. Aber muss man sich mal anschauen, ob das tatsächlich läuft. Also es hat auch 1 Million Context Window, was auch ein State-of-the-Art ist, wobei, wie gesagt, das muss man alles ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil 1 Million Token Context Window heißt zwar, dass sie das theoretisch können, aber in der Regel ist es allein schon wegen der Trainingsdata bei 150 bis 250 K Token schon recht limitiert, weil halt auch das Training von den Modellen gar nicht mit so vielen Kontexts trainiert wurde. Das heißt, die Effizienz, je weiter es nach außen geht, wird immer kleiner. Wie gesagt, hier sind die Modelle von DeepSeek deutlich fortschrittlicher. Wobei, wie gesagt, man hat jetzt nicht genau erfahren, ob Nemotron 3 Super welche Attention-Mechanismus sie da nutzen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie den alten nutzen. Was auch cool ist, sie haben Groot N1.7 rausgebracht. Also Groot, ihr erinnert euch, letztes Jahr haben wir über das Robotikmodell von Nvidia gesprochen, Isaac Groot. Es ist auch ein Open-Source-Foundation-Model. Und das arbeitet mit seinem Vision Language Action, also VLA. Das heißt, die Modelle sind für humanoide Roboter ausgelegt und können sozusagen das, was sie sehen, in Bewegung, also in Abläufe von Bewegung umwandeln. Ja? Und damit können sie halt Aufgaben, Handlungen planen, also dass sie zum Beispiel etwas greifen oder etwas heben oder etwas, also diese Geschicklichkeit. Und das wird halt über dieses Crude-Modell möglich. In Kombination mit dem Omniverse, also Omniverse ist quasi das World Model von Nvidia, und also Omniverse mit Groot können sie so ganze robotische Interaktionen sozusagen simulieren, was das Problem löst, weil was man ja aktuell für Probleme hat, keine wirklichen Trainingsdata für Roboter, weil es physische Roboter benötigt, die etwas tun, damit man davon lernen kann. Und damit man das nicht mit physischen Robotern machen muss, gibt es eben das Omniverse, das ein World Model ist, wo sie das simulieren können und dann wieder Trainingsdata extrahieren. Es gibt zwar immer so einen Reality Gap, klarerweise, aber auch der ist mit diesem Omniverse in Kombination mit dem Groot wird immer besser. Und es gibt auch eigene Modelle, die diesen Gap ein bisschen mehr schließen, auch wieder von Nvidia. Und es gibt schon auch ein paar Entwickler, die das nutzen, also zum Beispiel Agibot, Manitree Robotics, Neurorobotics, Humanoid, UCR, Nobel Machines, also die nutzen all diese Modelle, um ihre Roboter sozusagen auf die nächste Ebene zu bringen. Ja. Was hast du mitgenommen? Hast du da auch irgendwie dir das angeschaut?
Ja, ich habe es verfolgt so ein bisschen und habe auch wieder festgestellt, dass ja, also die Weiterentwicklung der humanoiden Roboter hier auch wirklich mit großen Schritten erfolgt. Und vor allem, was dabei interessant ist, sind zwei Dinge. Also einmal die eben diese Verbindung des humanoiden Roboters mit den World Models. Du hast es ja angesprochen. Das heißt also einfach ein Verständnis der Welt. Das ist ja ein Ansatz, der sich komplett unterscheidet von den klassischen LLMs, mit denen wir im Zusammenhang mit der KI meistens zu tun haben. Und dann eben auch diese ja, zunehmende Geschicklichkeit oder Dexterity, wie man ja im Fachbegriff sagt. Das heißt zum Beispiel, dass ein humanoider Roboter in der Lage sein kann, ein rohes Ei zu greifen, ohne dass es kaputt geht. Und ich glaube, das macht es natürlich sehr interessant dann auch für sehr feinmotorische Anwendungen. Ich denke da zum Beispiel an die Chirurgie, an das Durchführen von Operationen durch Roboter, sodass man dann irgendwann vielleicht gar keine Chirurgen mehr an jedem Ort der Welt benötigt, sondern dass man da dann eben auch auf diese Weise die medizinische Versorgung verbessern kann. Also das sind jetzt nur so ein paar Dinge, die mir einfallen. Apropos Medizin und Gesundheit, ein Thema, was ja in dem Zusammenhang mir auch noch aufgefallen ist, das ist ja ein Modell mit dem Namen Proteina Complexa für die BioNeMo-Plattform. Und das geht schon so in die Proteinstrukturen, genau gesagt an die Bindemoleküle der Proteine und ermöglicht auch sehr interessante Anwendungen. Zum Beispiel, indem Bausteine entwickelt werden mit Hilfe von KI, die sich an bestimmte Rezeptoren andocken, zum Beispiel bei Viren oder auch bei Krebszellen, und auf diese Weise dann eben in der Lage sind, bestimmte Viren zu neutralisieren. Das könnte zum Beispiel für neue Infektionskrankheiten wichtig werden. Die nächste Pandemie kommt bestimmt irgendwann, und dann könnte man in der Lage sein, relativ schnell zu reagieren und rechtzeitig oder noch schneller, als es beim letzten Mal schon gelungen ist, passende Impfstoffe zum Beispiel herzustellen. Das finde ich ja, habe ich ja schon oft gesagt, auch einen der spannendsten Einsatzbereiche von KI, dass man da eben Fortschritte macht im im Bereich der Medizin. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, ich meine, ich habe es mir ein bisschen versucht durchzulesen und zu verstehen, was das jetzt anders tut. Und ich glaube, eines der Hauptprobleme war ja immer so diese sequentielle Abarbeiten von diesen Experimenten, sage ich jetzt einmal. Ne? Man überlegt sich quasi ein Protein, stellt quasi dieses 3D und dann wird quasi geschaut, wie dockt das ein, was ist die chemische Zusammensetzung. Und dieses neue Modell ist so designt, dass es das quasi all in one macht. Ne? Und deswegen kannst du halt viel schneller diese Berechnungen durchführen und viel genauer die richtigen Proteine finden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, nutzt das eine Art, also gar nicht Large Language Models, sondern so eine Art Diffusion Models. Das heißt, also Diffusion Models, da wird quasi einfach so eine Art Rauschen erzeugt und dann wird entrauscht und das richtige Ergebnis kommt dann sozusagen raus. Wobei es eben kein klassisches Diffusion Model ist, sondern eben mit einer Kombination aus Reinforcement Learning. Also das heißt, während es entrauscht, wird auch noch quasi über so einen Suchalgorithmus hervorgehoben, also was jetzt als nächstes berücksichtigt werden sollte. Ja? Also die nennen das Test-Time-Scaling. Und das ist auch wieder ein ganz neuer Ansatz. Finde ich sehr interessant, dass sie hier einfach mehrere Dinge kombinieren. Und es gibt, die haben auch einen eigenen großen Trainingssatz, den Teddymere-Datensatz erstellt. Also das ist quasi so eine Art überdimensionaler, großer Datensatz mit Molekülen, die optimiert wurden und die auch ineinander greifen. Das ist so ein bisschen aus der AlphaFold-Database rausgezogen, aber halt schon vorselektiert, was funktioniert. Und das kann jetzt jeder nutzen. Und dieser Teddymere-Dataset wird jetzt tatsächlich einfach auch veröffentlicht, ne? Also, und kann für alle genutzt werden. Und wird sicher irgendwie die Forschung recht schnell vorantreiben. Und irgendwie erinnert mich das auch an diese, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, jetzt gab es irgendwie auf X irgendwie diesen Typen, der seinen Hund vor Krebs geheilt hat. Ja, hast du davon gehört?
Nein.
War ganz lustig. Also es ist natürlich alles stark überzogen. Ein Typ hat einen Hund, der Hund hat Krebs. Und dann wollte er das aber nicht irgendwie wahrhaben und dann hat er OpenAI gefragt, wie man das Problem lösen kann und wir haben gesagt, naja, es gibt halt ein paar Forschungen, du kannst einfach mal den Tumor vom Hund irgendwie biopsieren und dann DNA analysieren lassen und dann die normale, die nicht betroffene DNA analysieren lassen. Das kostet dich 3.000 Euro und dann lässt du einen mRNA-Wirkstoff erstellen, der genau diesen Tumor sozusagen bekämpft, also diesen RNA-Abschnitt bekämpft. Und er hat das halt tatsächlich gemacht und hat halt irgendwie bei der Universität den sequenzieren lassen und hat dann einen mRNA-Wirkstoff mit Hilfe von Grok designt, ja. Und hat den dann beauftragt und hat dann seinen Hund geimpft, sozusagen damit. Und die Tumorzellen sind um 75% zurückgegangen. Ja, ist natürlich eine klassische Story, die AI sozusagen sehr stark hypt. Aber man muss jetzt hier auch noch ein paar Fakten dazufügen, neben der ganzen Story. Weil zusätzlich hat der Hund auch eine Immuntherapie bekommen.
Okay.
Und man weiß jetzt nicht, was jetzt davon tatsächlich gewirkt hat. Gleichzeitig ist es der Hund jetzt nicht geheilt, sondern er hat sich einfach nur Zeit gekauft, letztendlich. Ja. Mhm. Aber es zeigt wieder, wie, also mit wenig Mitteln, also man glaubt, also diese Sequenzierung, das Ganze hat jetzt nur $3,000 gekostet, aber inklusive der Entwicklung hat das dann so circa $30,000 gekostet. Aber das zeigt wieder, wie KI die gesamte Medizin durcheinander bringen kann und auch viele Leute irgendwie animiert, selbst in die Forschung reinzugehen, obwohl sie keine Ahnung davon haben. Ja? Und das ist schon, ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt positiv sieht oder negativ sieht, aber es ist auf jeden Fall etwas, was vorher nicht da war. Man war vorher immer hilflos und jetzt ist man nicht mehr hilflos. Und auch wenn die Chancen sehr gering sind, gibt es jetzt welche. Und ja, das ist schon beeindruckend. Ja.
Finde ich auch. Und ich meine, das klar, das muss natürlich dann immer noch begleitet werden von entsprechenden Tests und Absicherungen und so weiter. Das versteht sich. Aber so ein Beispiel, auch wenn da nur ein bisschen Wahrheit dran ist, zeigt doch, wohin die Reise gehen kann. Und gerade weil jetzt auch dieses Modell, was wir jetzt gerade auch besprochen haben, dieses Proteiner komplexer, weil das ja auch komplett Open Source ist und auch die Daten sind Open Source, eröffnet das ja wiederum Möglichkeiten für ganz viele Akteure, damit weiterzuarbeiten. Mhm. Und das finde ich schon echt spannend. Ja.
Vor allem, wir haben jetzt schon wirklich viele Modelle auch kennengelernt. Wir haben ja, ich glaube, letzte Woche haben wir über, oder vorletzte Woche haben wir über Eden gesprochen. Dann haben wir AlphaFold, wir haben die ganzen AlphaGenome. Es gibt ganz viele Modelle, die in diese Richtung gehen und die Forschung tatsächlich voranbringen, so wie es noch nie der Fall war. Und da kommt eben dieses Proteiner komplexer, ist wieder ein Puzzlestein da drinnen, wie man eben nicht nur mit Large Language Models, sondern auch mit Diffusion Models in Kombination mit Reinforcement Learning wieder ganz neue Ansätze verfolgen kann. Das ist schon beeindruckend. Ja.
Ja, das stimmt. Okay, aber wenn wir jetzt bei den Updates der Modelle sind, dann dürfen wir natürlich auch die ganz großen nicht vergessen. Da bin ich auch noch auf etwas gestoßen, was ich interessant finde, nämlich Gemini Embedding 2 Preview, ein multimodales Embedding-Modell. Und das ist spannend, weil es sozusagen ermöglicht, Text, Bilder, Videos etc., wahrscheinlich auch Musik, in einheitliche Vektoren oder in einen einheitlichen Vektorraum einzubringen. Und das eröffnet natürlich ganz spannende Möglichkeiten für die Suche der Zukunft. Ja, weil man dann einfach ein Foto hochladen kann und das Ganze kann dann gematcht werden, nicht nur auf andere Fotos, sondern auch auf, zum Beispiel auf Texte, auf Musik und damit sozusagen die Dimensionalität der Suche sehr stark erweitert wird. Also das ist auch von der Funktionsweise relativ simpel und es funktioniert in über 100 Sprachen und klappt sogar mit verschachtelten Eingaben. Das heißt, man kann auch Bild und Text zusammen in einer einzigen Anfrage verwenden. Und dazu kommt ein Modell oder eine Technik mit dem Namen Matryoshka Representation Learning, MRL, zum Einsatz. Und dabei werden dann die Dimensionen für die Ausgabe entwickelt. Und spannend ist auch, dass hier auch noch auf Effizienz geschaut wird. Man kann hier zwischen Modellleistung und den Speicherkosten dann immer so die ideale Mitte finden oder die ideale Balance. Und je nachdem, welche Qualität man benötigt, kann man dann entsprechend da mehr oder weniger zugeben. Das Ganze funktioniert mit, wie gesagt, mit Text, Bildern, Videos, Audio und auch andere Dokumente. Und das lässt sich zum Beispiel für komplexe Datenpipelines verwenden, für Retrieval Augmented Generation, was ja ein wichtiger Bestandteil der KI-Suche ist. Semantische Suche habe ich schon gesagt, aber auch sowas wie Sentiment-Analysen oder das Clustern von Daten, große Datenmengen verwalten. Und ja, also sehr spannend. Und ich meine, vom Prinzip her jetzt nichts grundsätzlich Neues, aber eben diese Verbindung eines einheitlichen Vektorraums mit verschiedenen Medienarten, das ist halt der Ansatz, der hier im Mittelpunkt steht. Was hältst du davon?
Ja, ich finde den Ansatz ganz, ganz interessant, wobei ich muss sagen, ich bin grundsätzlich nicht unbedingt der große Fan von diesen Vektormodellen, weil ja, und jetzt mit diesem Modell werden die Vektorräume immer größer, ja. Das heißt, und immer mehrdimensionaler. Das heißt, auch die Suche, auch wenn du jetzt viel mehr Möglichkeiten hast, ist die Suche in den Embeddings deutlich komplexer, als sie vorher schon war. Ja. Also jeder, der mal tatsächlich ein Rack-System sozusagen verwendet hat, wo er einfach verschiedene Chunks einfach reingeladen hat und dann, also Chunks sind so Stücke, also man zerteilt quasi einen Text in mehrere zusammengehackte Teile und die legt man dann quasi in den Vektorraum rein und dann sind sie auf irgendeiner Achse sozusagen und wenn man dann eine Abfrage macht, dann wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, wo, also ob dieser Chunk relevant ist für mich oder nicht, ja, oder welcher Chunk in diesem Raum relevant ist für mich oder nicht, weil meine Abfrage nur in einem Vektorraum stattfindet. Das heißt, ich schaue genau in den Vektorraum X, Y, Z, ja, und in dem Vektorraum möchte ich eine Information abgreifen und das wäre semantisch, weiß ich nicht, ein Hund, ja, und dann kriege ich halt Bilder und Videos und Texte und alles von einem Hund quasi aus diesem semantischen Raum. Das hilft mir jetzt allerdings nicht in meiner in meinem Grundproblem der Größe des semantischen Raums. Ja, das heißt, es wird sogar noch komplizierter, weil es mehrdimensional ist. Und jetzt ist es zwar ein Flexing von Google, ja, so dass sie multimodal Embeddings können, aber für den Use Case ist es eigentlich fast macht das Leben nur komplizierter. Relevant wäre es dann, wenn du tatsächlich irgendwann mal sagst, okay, es gibt keine Menschen mehr und es reden nur noch mehr KIs miteinander. Und wenn das passiert, dann müssten die ja nicht mehr semantisch miteinander reden, sondern nur noch mehr in Vectorspaces oder in Embeddings. Ja? Dann wäre es relevant, weil dann gibt es auch keine klassische Google-Suche mehr, sondern es gibt nur noch mehr eine Suche in einem Vektorraum. Und in diesem Vektorraum befinden sich dann gewisse Informationen oder Kontextthemen, die du dann verwenden kannst oder auch nicht. Aber ich sehe das quasi, in Wirklichkeit sehe ich das nur als Vorbereitung für ein Agentic Web. Ja, also das ist, das für mich ist das einfach nur eine Vorbereitung auf die Zukunft. Ich glaube, Use Case technisch ist es sehr schwer einzusetzen. Aber wenn du tatsächlich Agent-to-Agent-Kommunikation hättest, dann wäre das natürlich der richtige Weg. Ja.
Das haben wir ja auch schon zum Teil. Wir haben ja auch über dieses Agentic Social Network gesprochen letzte Woche, ne? Moldbook.
Ja, genau.
Und dafür wäre es doch sicherlich gar nicht schlecht.
Aber dann sind wir komplett blind, ne? Dann können wir gar nicht mehr reinschauen, weil das sind dann nur noch mehr Zahlen, die ja abgedatet werden.
Aber die wollen uns doch eh nicht dabei haben.
Genau.
Das ist, ja, aber klar. Also ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du, jetzt mal Spaß beiseite. Ich sehe da schon die Möglichkeiten, die sich da bieten. Und ich sehe das schon auch so als einen Baustein der Suchmaschine der Zukunft. Die Zukunft ist da gar nicht so weit vor uns. Ja. Also was dann da konkret an Produkten draußen steht, bleibt abzuwarten. Aber man sieht ja heute schon, dass die Art und Weise, wie wir Suche verwenden, sich wandelt. Wir suchen anhand von Bildern, wir suchen anhand von, keine Ahnung, Produkten, die wir irgendwo gesehen haben und die wir kaufen wollen. Wir geben Sprachbefehle ein und da kann das sicherlich auch hilfreich sein, vermute ich mal.
Ja, also es kommt immer nur auf die Usage an. Ne? Also das ist jetzt nur ein Embedding-Model. Ne? Und wenn du nur das Embedding-Model ohne die Vorarbeit tatsächlich also die Selektion der richtigen Daten, die Kategorisierung, die Metadaten hinzufügen, all die, also wenn du nur einfach nur Bilder, Audio, Dokumente und Texte einfach nur reinschmeißt in das Embedding-Model, ich glaube, dann kommt genauso viel Topfen raus wie heute mit klassischen normalen Embedding-Models. Ich glaube, der natürlich ist das jetzt quasi der nächste Schritt, ja. Aber ich glaube, das Problem lösen tust du nur, indem du die Daten vorher sauber klassifizierst, ja. Und auch klar definierst, Metadaten hinzufügst, sie im Kontext stellst. Und wenn du das vorher nicht machst, kommt da, glaube ich, genauso viel Topfen raus wie bei jedem anderen Embedding-Model.
Ja. Das kann natürlich gut sein. Und ich sehe es auch nur als Baustein, also als ein Mosaikstein für die Produktentwicklung oder für die Nutzung von solchen Modellen. Aber wie gesagt, ich glaube, und das passt halt ganz gut zu den Trends, die wir aktuell gerade im Bereich der Suche sehen, die eben sehr stark auf visuelle Inhalte gehen. Apropos visuelle Inhalte. In Claude, der eine oder andere wird es vielleicht schon mal ausprobiert haben, kann man jetzt auch interaktive Visualisierung sich anzeigen lassen. Ich habe es selbst auch schon mal ausprobiert. Das funktioniert oftmals richtig gut, manchmal auch nicht so gut. Aber ich finde es schon beeindruckend. Also wenn man eine Antwort bekommt von Claude, dann bekommt man entweder auf direkten Wunsch oder manchmal auch ohne, dass man es explizit eingibt, dann irgendwelche interaktiven Darstellungen, Charts, Diagramme, wie auch immer. Und die sind oftmals sehr hilfreich, um die Antworten besser zu verstehen. Und deshalb finde ich das persönlich einen richtigen Fortschritt. Ich habe es mal ausprobiert, zwei Beispiele. Ich habe mir mal einen Chart anzeigen lassen, Marktanteile, Suchmaschinen, Entwicklung der letzten 4 Jahre. Das war gut. Und dann habe ich mir noch eine Grafik erstellen lassen, Deutschland mit seinen Bundesländern und alle Städte über 300.000 Einwohner. Das Ergebnis war nicht so gut. Aber ja, also auch da kommt es wahrscheinlich sehr stark auf die Nutzungsweise an. Hast du es auch schon ausprobiert?
Nee, also es gibt es ja auch erst seit heute oder seit gestern, besser gesagt. Es hat mich heute schon aufgefordert, es zu testen. Aber ich habe es jetzt noch nicht getestet. Aber ich meine, letztendlich ist das nur der logische Schritt. Ne? Bis jetzt hat halt Claude, sowas so visuelle Geschichten angeht, war einfach immer weit hinten. Und jetzt schließt es halt langsam zu Google und OpenAI auf. Ich meine, was auch noch interessant ist, sie haben jetzt hier auch diese Integration in PowerPoint und Excel erweitert. Also du kannst jetzt quasi diese Skills direkt in PowerPoint und direkt in Excel verwenden. Das fand ich ja fast noch interessanter. Ja? Du kannst jetzt quasi Excel aufmachen und Finanzdaten reinladen und sagen, hier, DCF-Modell rechnen. Ja? Ist schon cool. Ich meine, ich habe es noch nicht probiert, aber und das zeigt wieder, dass sie auch diese visuellen Fähigkeiten wahrscheinlich aus dem heraus gelernt haben. Ne? Und ich meine, was auch noch angeblich, also ich habe es jetzt, ich weiß es natürlich nicht, aber angeblich funktioniert das alles ohne externe Tools. Das heißt, es macht das live quasi. Es baut diese Charts live und sie verändern sich, während du mit dem interagierst. Das hat es ja so auch noch nicht gegeben.
Das stimmt, ja. Genau. Wobei, es ist etwas, was, soweit ich mich nicht irre, auch Google ja schon angekündigt hat mit der Integration von Gemini 3.1 Pro in die Suche. Auch da soll es ja angeblich möglich sein, dass man dann direkt in den Antworten gleich interaktive Elemente bekommt, Diagramme, ganze Tools zum Beispiel. Mhm. Wobei, ich glaube, das ist in Europa noch nicht ausgerollt. Also ich habe es zumindest noch nicht gesehen.
Ja, glaube ich auch nicht, ja.
Ja, aber das geht ja alles dann so in eine ähnliche Richtung. Wenn man sich so ein bisschen umschaut, auch auf der Website des MIT, da findet man zum Bereich KI auch immer wieder interessante News. Und in dem Fall haben sie eine Vorhersage veröffentlicht oder die Möglichkeit einer Vorhersage, für diejenigen relevant ist, die Herzprobleme haben. Also es geht darum, dass ein Modell mit dem Namen Pulse HF, dass EKGs analysiert werden, um dann vorhersagen zu können, ob eine sich verstärkende Herzinsuffizienz zu erwarten ist. Und der große Unterschied zum aktuellen Stand in der Medizin ist eben, dass man nicht nur den aktuellen Status darstellen kann, sondern dass man eben vorhersagen kann, ob es zu einer deutlichen Verschlechterung kommt. Und das bietet verschiedene Vorteile. Man kann zum Beispiel die Behandlung bestimmter Patienten priorisieren, kann also sozusagen denjenigen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Verschlechterung zu erwarten haben, dann bevorzugt helfen. Und man kann außerdem auch in Bereichen, in denen die medizinische Versorgung nicht so gut ist, dann auch entsprechende Vorkehrungen und Möglichkeiten zur Vorkehrung anbieten. Das soll jetzt in einer erweiterten Studie an echten Patienten auch getestet werden und ist für mich wiederum ein weiteres Beispiel dafür, wie hilfreich KI im Bereich der Medizin sein kann. Siehst du es auch so?
Wir hatten ja über das Modell schon letztes Jahr war das ja in einer abgespeckten Variante da. Da haben wir darüber geredet, da ging es aber noch nicht um die Herzinsuffizienzen, sondern ging es darum, dass man quasi mit einem Stethoskop schon die Grundlagen von Herzproblemen abhören konnte. Das geht jetzt noch einen Schritt weiter, also dass du tatsächliche Herzinsuffizienzen prognostizierst. Also das damals war eine, oder nicht prognostizierst, sondern vorausschaust und vorhersagst sozusagen. Und da sieht man, dass sich das innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr, können sich solche Modelle mit Machine Learning oder Deep Learning einfach weiterentwickeln. Und wenn man das extrapoliert, wo stehen wir dann in 2 Jahren? Ja, dann kannst du wahrscheinlich einen Finger irgendwo reinhalten und dann sagt er, du solltest mal irgendwie schauen, dass du da den Stress los wirst oder diese Medikamente einnimmst, damit sich dein Blutdruck reduziert und du jetzt nicht in 6,7 Monaten einen Herzinfarkt kriegst. auf diese Sachen freue ich mich schon sehr. Und ich glaube, diese individuelle Medizin wird hier sehr, sehr stark in den Vordergrund rücken. Und man sieht das ja auch OpenAI positioniert sich jetzt hier schon mit diesem Health-Modell. Also ich weiß nicht, wie sie es nennen. Ich glaube eher OpenAI Health oder GPT Health oder so, wo sie sich schon versuchen so zu positionieren, dass sie gerade in Ländern, wo es kaum Zugang gibt, also wie Nigeria, also in Nigeria haben sie, glaube ich, ein Projekt laufen und denen geben sie quasi AI-Unterstützung für Untersuchungen und auch für Diagnosen. Und das hat wohl sehr, sehr gute Effekte. Und je mehr man in einzelnen Rubriken, sei es jetzt in EKGs, also einfache Methoden zur Messung von Signalen, sage ich jetzt einmal. Es kann ja auch die Sportuhr sein oder der Schrittmesser, dass du daraus dann schon Dinge ableiten kannst. Also das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Noch sind wir noch auf dem Level EKG und halt wirklich Herz abhören, aber vielleicht sind wir bald auf dem Level, dass meine Garmin-Uhr oder die Apple Watch irgendwann sagt, hey, solltest jetzt mal eine Spur zurücktreten.
Genau. Ja, das wird kommen mit Sicherheit. Also ob die Geräte das dann selber können oder eben über die Verbindung zu irgendeiner Cloud-Instanz, das ist ja dann noch die Frage. Aber klar ist das ganze Thema auch Fitness und Gesundheitsoptimierung, Longevity, ne? Das wird natürlich sehr stark auch von den KI-Möglichkeiten profitieren. Bleiben wir noch so ein bisschen beim MIT, weil ich bin da noch auf eine interessante Meldung gestoßen. Und zwar gibt es eine neue Methode, mit der sich das Training von LLMs effizienter gestalten lässt. Und das Ganze nennt sich Taming the Longtail, also frei übersetzt gesagt, so das Zügeln des Longtails, ja. Und das funktioniert so, dass man ungenutzte Rechenzeit beim Training verwendet, um ein kleines und schnelleres Entwurfsmodell, den sogenannten Drafter, zu trainieren. Und dieses kleine Modell, das rät dann die zukünftigen Ausgaben des größeren Modells im Voraus. Das große Modell muss dann diese Entwürfe im Anschluss nur noch einmal überprüfen und muss nicht selbst nacheinander alles generieren. Und dadurch wird der Trainingsprozess dann deutlich beschleunigt. Im Gegensatz zu bisherigen Entwurfsmodellen wird dieses kleine Modell eben durch die wartenden Prozessoren fortlaufend aktualisiert und so kann es sich dann eben immer an das große Hauptmodell anpassen. Und das hat tatsächlich beeindruckende Ergebnisse erzielt. In Tests konnte die Trainingsgeschwindigkeit verdoppelt werden von 70 bis über 200% bessere Geschwindigkeit und das ohne die Genauigkeit der Modelle zu beeinträchtigen. Und damit lässt sich sicherlich auch das große Problem, über das wir auch immer wieder gesprochen haben, nämlich der große Energiebedarf der KI, so ein bisschen deckeln. Soweit ich das verstanden habe, führt das nicht zu besseren Modellen, dieses Vorgehen, aber wie gesagt, es führt halt zu einem effizienteren Training, ohne die Qualität dadurch zu beeinträchtigen. Und was glaubst du, hat das Potenzial, das Ganze? Ist das ein Weg, der in die Zukunft dann auch oder in Zukunft auch weniger Stromverbrauch zum Beispiel bedeuten könnte?
Ja, ich meine, man sieht jetzt, dass jetzt es wird immer spezieller, ne? Vorher war immer das Pre-Training ein großes Thema und jetzt jetzt hat man das Pre-Training schon sehr weit optimiert. Jetzt kommt man schon in das Post-Training, also in das Reinforcement Learning und jetzt kommt man drauf, im Reinforcement Learning gibt es auch schon ein paar Engpässe, weil halt, also beim Reinforcement gibt es halt diese Rollout-Phase und wenn die generiert halt Antworten und manche Antworten sind halt länger und manche sind kürzer und wenn das halt aber gleichzeitig läuft, dann kann der Prozessor quasi nichts anderes tun. Ja, der muss warten, bis der fertig ist. Und mit diesem Drafting, also kannst du das halt diese Rechenzeit weiter nutzen. Das heißt, die Effizienz im Reinforcement Learning wird einfach schneller und stärker. Und damit kannst du mehr Trainingsdurchläufe, kannst du die doppelte Geschwindigkeit sozusagen umsetzen. Und daran sieht man jetzt, es gibt sehr, sehr viele Bereiche in diesen Model-Trainings, die man noch optimieren muss. Und es gibt halt noch ganz viele Ansätze einfach. Ne? Also am Anfang haben wir gesagt, okay, einfach das ganze Internet reinballern, alle Daten, die da strukturiert uns drückt, ihr scheißegal, einfach rein und das Modell rechnet das. Da haben wir gesagt, jetzt haben wir zwar einen ganzen Haufen Daten und es gibt zwar so ein Ding, aber irgendwie müssen wir jetzt schauen, was ist gescheit und was ist nicht gescheit. Also hat man dann Reinforcement Learning dazu gebracht, wo man so ein bisschen man drauf gekommen, das reicht jetzt auch nicht, vielleicht müssen wir die Data Quality erhöhen und dann wurden halt diese Quality Rater und diese Leute, die halt qualitativ hochwertige Datensätze in Mix of Experts Modellen, nur medizinische Daten, nur literarische Daten, nur historische Daten, also dass man da immer bessere Datenqualität bekommen hat. So wurden dann die Ergebnisse wieder besser. Und jetzt geht man noch einen Schritt weiter und sagt, hey, jetzt haben wir schon die Datenqualität, wir haben Pre-Training, wir haben die Prozessorauslastung möglichst irgendwie aufs Maximum getrieben. Und jetzt müssen wir den Reinforcement Learning Teil auch nochmal optimieren. Und dann wird man sagen, okay, als nächsten Schritt wird es halt wieder im Mid-Tier wieder ein paar Optimierungen geben. Aber jetzt kommt man drauf, es gibt halt sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Ansätze, die jetzt alle vielleicht nicht mehr eine Verdoppelung von allen möglichen, also im Gesamtlauf sozusagen eine Verdoppelung bringen. Aber wenn das Reinforcement Learning doppelt so schnell ist, dann spart man sich schon mal dort einige Tage wieder und auch Kosten. Und dann wird es wieder ein neues Modell geben, das halt wieder einen kleinen Teil das wieder besser macht. Aber wie gesagt, man merkt, es kommt jetzt tatsächlich auf Skill an. Also es wird, die besseren Modelle entstehen jetzt nur noch mehr, nicht mehr nur durch schieres Volumen und reine Rechenleistung, sondern auch um Innovationen innerhalb von kleineren Nischenteilen des Trainings.
Ja, das stimmt. Also das hat man ja auch schon öfter festgestellt, dass einfach die Verbesserung an einzelnen Teilen im gesamten Prozesskette, dass die dann zusammenspielen, ja, von der Hardware eben bis rauf zum Modell. Und da gibt's so viele Stellschrauben, die natürlich dann auch als Multiplikator wirken können. Das heißt, wenn man an mehreren Schrauben gleichzeitig dreht, dann verstärken sich auch die Effekte entsprechend. Und das heißt, da kann man schon dran ablesen, dass die weitere Entwicklung also wahrscheinlich noch schneller laufen wird, weil man auch immer mehr solche Stellschrauben findet, als sie bisher schon gelaufen ist. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir damit noch zu einer weiteren Kategorie, nämlich Hardware. Und dann nochmal ein Blick auf die GTC von Nvidia. Da gibt es nämlich sowohl etwas zum Thema Investitionen mal wieder zu verkünden. Und die steht dann aber auch wieder in Verbindung mit Hardware. Was genau hat es denn damit auf sich?
Naja, es gab gestern einen kleinen Hoppala. Jensen Huang ist auf die Bühne gegangen und hat gesagt, wir werden bis 2028 1 Billion Euro Umsatz machen. Und die Börsen sind gehüpft wie verrückt, weil das so ausgeschaut hat, hätte, als hätten sich quasi die Prognosen verdoppelt. Aber wenn man sich dann angeschaut hat, war das einfach nur, weil jetzt wird auch schon 500 Milliarden für dieses Jahr sozusagen vorausgezagt, plus nächstes Jahr zusammen sind dann 1 Billion. Das heißt, im Verhältnis zu dem gab es irgendwie nur eine Steigerung von 10% und dann ist natürlich die Börse wieder zurückgegangen. Das war mal wieder ein klassisches Hoppala und da siehst du wieder, dass Aussagen von einem einzigen CEO so eine massive Auswirkung auf die Börsen haben können. Da haben sicher einige glücklich Geld verdient mit der ganzen Sache oder verloren. Das war die eine Sache. Die zweite Sache, die ein bisschen hervorgestochen ist, ist, dass der Jensen Huang kapiert hat, dass Inference-Hardware schon ein Problem ist. Ja? Also, dass sie zwar gut in den Trainings-Sachen sind, aber dass Inference viel wichtiger sein wird als das ganze Training. Und da ist ja Nvidia nicht so geil. Aber dafür haben sie ja das Grok gekauft, also das ist ein Startup für 20 Milliarden, die hier ein eigenes Inferencing-Model gebaut haben. Und das soll jetzt schon dieses Jahr, sollen hier schon die ersten Grok 3 LPUs rausgehen. Das heißt, das ist eine eigene Inferencing-Hardware. Das war recht interessant. Und was man auch gesehen hat, ist, dass Nvidia versucht, sich nicht nur als Hardware-Superbude hinzustellen, sondern halt die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken. Also es ist jetzt nicht nur so, dass sie die wichtigsten GPUs und CPUs, also mit Vera Rubin, Vera ist ja quasi der auf ARM setzende CPU und Rubin ist die GPU. Und beides ist quasi Nvidia-Technologie und dann gibt es halt auch noch diese NVL 72-System, also die Netzwerksysteme. Und dann gibt es halt noch die ganzen Schränke und alles ohne Kabel, eigene Strukturen, Verschaltungen, Racks, Kühlungssysteme. Also auf der Infrastrukturebene versuchen sie quasi alle auszuschalten, die ihnen in die Quere kommen könnten. Aber gleichzeitig, wir haben ja auch schon das Open-Source-Modell genannt, dann haben sie die World-Models, jetzt Inferencing, dann haben sie jetzt dieses DLSS 5 rausgebracht. Also das ist so ein neurales Rendering-System. Also das ist vielleicht für die Gamer ein Thema. Also es ist ja so, dass beim klassischen, bei der Bildauflösung gibt es so ein Rendering und da wird quasi jeder Pixel sozusagen gerechnet. Und bei dem Deep Learning Super Sampling Version 5, also DLSS 5, läuft das ein bisschen anders. Das heißt, es gibt ein neuronales Netz, das nur noch mehr Teile, also Bruchteile dieser Pixels rendern muss und der Rest wird durch ein neuronales Netz rekonstruiert. Und das macht natürlich vieles schneller, also und halt von der Bildqualität deutlich besser, weil du nicht mehr durch die Rechenleistung beschränkt bist, sondern durch das neuronale Netz das Sample Size einfach vermehrfachen kannst. Ja? Weil du jetzt nicht mehr jeden Pixel rechnen musst, sondern du kannst du kannst einen großen Teil der Pixel einfach hochrechnen durch das neuronale Netz und einfach darstellen. Und das ist schon auch wieder eine Steigerung. Dann mischen sie sich auch in diese ganze Agentic-Thematik rein. Es gibt diese, es gab ja OpenClaw, ja, und alle wissen natürlich, OpenClaw ist ja zwar geil, aber halt ein ziemliches Enterprise-Risk. Jeder, der sowas schon mal aufgesetzt hat, der weiß, am liebsten ohne Daten oder ohne Zugänge, weil man weiß nie, was er tatsächlich tut. Und da springt jetzt auch der Jensen Huang rein und sagt, wir bauen jetzt NemoClaw. Das ist quasi eine eigene Enterprise-ready, sicherer Stack für OpenClaw. Ja? Und das ist auch wieder, also ich weiß nicht, ob er sich übernimmt oder ob er tatsächlich glaubt, dass er hier mitstinken kann oder ob er einfach nur zeigen will, dass er bereit ist, sozusagen alle Trends mitzunehmen und das Kapital und die Kohle, die er dabei verdient, so breit zu streuen, dass egal wer gewinnt, er auf jeden Fall dabei ist. Ja.
Scheint zumindest so. Macht den Eindruck, dass es so ist.
Ja, also es ist schon verrückt, wenn man, also man mit CUDA hat ja Nvidia schon bewiesen, dass sie einen Riecher gehabt haben, sage ich jetzt mal, für Architektur und für neuronale Netze und halt auch für GPUs. Aber dass sie jetzt hier quasi einfach in jede Kerbe schlagen, die da ist, nur um sicherzustellen, dass sie vielleicht bei einer Situation noch irgendeinen Wettbewerbsvorteil haben, den ein anderer nicht hat, das ist schon einzigartig bis jetzt. Ja, also es gab bis jetzt keinen Anbieter, der das in der Form gemacht hat. Apple könnte man jetzt sagen, ja, Apple war fully integrated immer, aber das sind ja keine Bereiche, die Nvidia entwickelt hat, sondern das sind ja Produkte, die schon alle da sind. Ja, so Grok haben sie zugekauft, OpenClaw ist eben von Peter Steinberger, das DSS 5 ist auch nur eine Entwicklung, die nicht von ihnen kommt. Also schon verrückt, ja.
Ja, und nicht nur Nvidia ist ja da umtriebig auch im Bereich Hardware, sondern auch Meta. Da gibt es jetzt, oder wurden die sogenannten Meta-Beschleuniger oder MTIA-Beschleuniger vorgestellt. So, jetzt. Meta Training and Inference Accelerator. Und der Name lässt vermuten, dass man diese Chips sowohl zum Trainieren als auch für Inferenz verwenden kann. Weil wir bisher ja meistens gesagt haben, das sind spezielle Anforderungen, die eigene Chips erfordern. Aber die können jetzt beides offensichtlich, oder verstehe ich das falsch?
Also die klaren Specs sieht man jetzt noch nicht, aber du hast recht, der Name sagt, dass es wahrscheinlich sowohl für Training als auch Inference gilt. Und Meta war ja immer einer der Vorreiter, die immer eigene Hardware, eigene Chips immer schon gebaut haben. Und deswegen war es ja umso komischer, dass die plötzlich gesagt haben, okay, wir gehen jetzt full in Nvidia und full in Google TPUs und ihre eigene Hardware sozusagen vernachlässigt haben. Und jetzt zeigt sich aber, dass das gar nicht der Fall war, also beziehungsweise, dass sie quasi wieder eine Art Restrukturierung wieder gebraucht haben und dass wahrscheinlich sie das nochmal durchgerechnet haben, also dass sie das Rennen nicht gewinnen können, wenn sie keine eigene Hardware haben. Und das ist einfach Fakt. Und das muss auch Meta klar gewesen sein, aber sie setzen jetzt halt wieder, und ich glaube, es war so eine Art Build-or-Buy-Entscheidung. Und kurzfristig war halt die Buy-Entscheidung deutlich vorteilhafter, weil sie halt auch die Infrastruktur brauchen, um halt auch die Modelle trainieren zu können und auch das Inference, die Inference, die sie benötigen. Aber als Langzeitstrategie müssen sie natürlich ihre eigene Hardware haben, sonst wird das niemals profitabel. Und ich glaube, das haben sie jetzt kapiert und gehen hier auch wieder den Pfad zurück und bauen jetzt wieder halt ihre eigene Hardware, ihr eigenes Hardware-Team auf und auch mit eigenen Roadmap. Interessant finde ich, dass sie hier auf RISC-V Modelle gehen, also nicht auf klassische GPUs, sondern auf RISC-V. Wer das noch kennt, das ist so eher IBM-Ecke. Ja, aber wird sich zeigen. Hat ja auch seine Vorteile, die RISC-Architektur. Die meisten setzen eben auf ARM oder halt auf klassische GPUs. Aber mal schauen, was da der Hintergrund ist. Man wird sicher bald mehr erfahren.
Ja, da bin ich gespannt. Ich habe gerade, während du erzählt hast, habe ich noch ein bisschen recherchiert zum Thema RISC, weil da hat auch bei mir was geklingelt. Und da gab es mal in Ende der 80er gab es einen Rechner, der hieß Archimedes. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnern kannst.
Sagt mir was, ja.
Der war für damalige Zeiten, war der eigentlich echt seiner Zeit voraus. Und da gab es auch sehr beeindruckende 3D-Animationen, die damit gemacht werden konnten. Und ja, ich habe es gerade gesehen. Also das war, glaube ich, sogar von der Firma Acorn ein britisches Produkt. Ja, also für alle Nostalgiker unter uns hier.
Ja.
Ein kleiner Exkurs. Okay. Jetzt haben wir auch noch eine weitere Kategorie, die wir besprechen wollen. Und da geht es um Regulation und Administration, auch immer sehr wichtig, auch in Politik. Gerade jetzt hier im Bereich der EU, die ja nicht im Verdacht steht, besonders wenig Bürokratie ihren Unternehmen aufzubürden. Da gibt es ja den AI Act im Zusammenhang mit KI. Und da gab es jetzt ein paar Fristverschiebungen, die für die Unternehmen, die sich hier mit KI beschäftigen, sicherlich erstmal ein bisschen mehr Zeit zum Vorbereiten, vielleicht auch zum Durchatmen bieten. Und das eine ist jetzt für eigenständige Hochrisiko-KI-Systeme, das bezieht sich auf den Anhang 3 des AI Acts, da wird die Compliance-Frist auf Dezember 2027 verschoben und für eingebettete Hochrisiko-KI auf August 2028. Das heißt aber nicht, dass sich diese Anforderungen ändern, es bleibt eben nur ein bisschen mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten. Klingt doch zumindest mal nach einer guten Nachricht für Unternehmen, die in dem Bereich arbeiten, oder? Wie würdest du das sehen?
Definitiv. Also es gab ja bis zum 11. März, also wir haben, glaube ich, letzte Woche drüber geredet, da haben wir ja gesagt, die Frist verstreicht am 11. März und wenn sie bis dahin nichts auf die Reihe kriegen, dann ist quasi August 26 Deadline für diese Hochrisiko-Thematiken und dann wäre es ganz schön kompliziert, weil es ja keine Definitionen gibt, was Hochrisiko ist. Dazu hätte man, also unser Aufruf war, dass jeder seine eigenen Compliance-Richtlinien schon mal selbst durchdenkt und diese versucht zu erfüllen. Aber jetzt kann man aufatmen. Die Frist wurde verschoben auf Dezember 27. Das heißt, es wird jetzt wieder neu aufgemacht, einfach auch überlegt, was heißt denn Hochrisiko, die Definitionen klarer definiert und das macht es dann schon einfacher, weil aktuell wärst du einfach ein extremes Risiko eingegangen, wenn du irgendein System eingesetzt hättest, zum Beispiel im Medizinbereich oder im Energiebereich oder militärisches oder also alles, was halt, oder auch Logistik, selbst Logistik hätte als Hochrisiko abgestuft werden können, wenn es ein Supply Chain Thema ist, ja. Und das wusste halt keiner. Und dementsprechend waren auch alle irgendwie so, was machen wir jetzt? Jeder hat schon seine eigenen Definitionen geschrieben. Und jetzt kann man ein bisschen das nochmal beobachten. Das heißt nicht, dass die Richtlinie besser wird oder einfacher wird. Aber es heißt, dass jetzt zumindest Zeit verstreichen kann, um zu identifizieren, was denn tatsächlich Hochrisiko bedeutet. Und dass man sich jetzt auch tatsächlich Use Cases anschauen kann im Doing, um es dann tatsächlich auch zu regulieren.
Ja, ja, ich finde das auch wichtig, weil gerade jetzt diese in der Diskussion digitale Souveränität und wo stehen wir hier als EU im weltweiten Wettbewerb, da muss man schon auch aufpassen, dass man bei aller begründeten Vorsicht, was solche Technologien angeht, auch nicht das Ganze abwürgt, indem man einfach zu früh und zu stark reguliert. Also dieses Gleichgewicht zu finden, ich glaube, das ist gerade das, worauf es ankommt. Anthropic begleitet uns ja auch immer wieder in unserem Podcast und Anthropic will sich ja jetzt auch sehr gerne als die gute KI, also die Seite des Lichts sozusagen darstellen im Vergleich zum bösen OpenAI. Und folgerichtig ist dann auch die Gründung des Anthropic Institute, das ja verschiedene Disziplinen, Forschung, Wirtschaft, Juristen ja vereint, um dann auch die Auswirkungen der KI auf verschiedene Bereiche von Gesellschaft und Wirtschaft dann zu bewerten. Und da gibt es ein paar interessante Gründungsmitglieder, zum Beispiel Matt Botvinnik, ex-Google DeepMind, und auch Anton Kolinek, ein Ökonom, die da mitmischen. Und ja, also es scheint ja recht offensichtlich zu sein, was Anthropic damit bezweckt, nämlich einfach den positiven Schein, den es hat, zu wahren, aufrechtzuerhalten, vielleicht zu verstärken, um weitere Nutzer dann auf seine Seite zu ziehen. Bisher hat es ja schon ganz gut geklappt. Und ja, wahrscheinlich wird es auch noch so ein bisschen weitergehen. Und Frage ist, wie würdest du das jetzt sehen, als Feigenblatt, oder ist Anthropic wirklich auf der Seite der Guten?
Oh, es ist kompliziert, das irgendwie zu beurteilen, aber es gibt, sie haben zumindest ein Rückgrat. Ja. Und sie sind bereit, dafür einzustehen. Das ist schon mal positiv. Und natürlich ist das eine ganz klare Aktion gegen das US-Verteidigungsministerium, die sie jetzt als Lieferkettenrisiko darstellen. Ne? Also, dass sie jetzt quasi so eine Art Think Tank installieren, der als Lobbyorganisation agieren soll und damit sie halt nicht mehr als Risiko dastehen. Ne? Und ob sie dann tatsächlich die Guten sind oder nicht, das wird sich erst in Zukunft zeigen, fürchte ich. Das ist ähnlich wie mit Google, do no evil. Ja? Und dann hat sich herausgestellt, da ist doch viel evil passiert. Und dann haben sie sich wieder versucht zu besinnen und dann, ja, und irgendwann einmal bist du Teil des Systems und evil ist eigentlich normal. Also ich glaube, das ist so der übliche Weg. Für uns als Bürger ist die Technologie auf jeden Fall sowohl Risiko als auch Chance. Und ich glaube, wenn es noch Unternehmen gibt, die zumindest gerade stehen für Themen, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Und Anthropic ist eines der Beispiele, die das öffentlichkeitswirksam machen. Heißt nicht, dass ihre Intentionen positiver Natur sind. Kann auch sein, dass das reine Berechnung ist. Ja? Dass sie das einfach berechnend gemacht haben, zu sagen, okay, wir machen dieses Jahr einen Börsengang, wir brauchen eine David gegen Goliath-Situation, wir inszenieren eine lustige Geschichte. Wir wissen, dass der orange Clown drauf anspringt und dann tun wir ihn ein bisschen reizen und mal schauen, ob er draufschlägt. Und wenn er draufschlägt, dann stellen wir ihn hin, als wäre er ein Verrückter. Alles möglich, weiß man nicht so genau. Aber ich gehe jetzt mal grundsätzlich von keiner Verschwörung aus und behaupte, es ist ein echtes Rückgrat. Und deswegen bin ich positiv gestimmt, aber es ist nur meine Meinung. Ja.
Okay. Gut. Das bleibt abzuwarten und wir werden natürlich dranbleiben. Wie KI auch eingesetzt werden kann, und das ist wahrscheinlich nicht auf die Seite des Lichts zu stellen, sondern eher auf die andere Seite, das zeigt die nächste Meldung. Es gibt nämlich einen enorm großen Auftrag des Pentagons im Umfang von 20 Milliarden an ein Unternehmen namens Anduril. Und da geht es ja um den Einsatz von KI zur Kriegsführung, um zum Beispiel Ziele auszuwählen und so weiter. Also eigentlich auch wieder etwas, was so in die Richtung geht, was ja auch im Zusammenhang mit dem Deal von OpenAI mit dem Pentagon besprochen wurde, KI zu Zwecken der Überwachung der Kriegsführung. Und ja, ich meine, es ist klar, die Amerikaner setzen ganz stark auf KI, auch um ihre militärischen Fähigkeiten zu erweitern. Es ist bisher der größte KI-Deal im militärischen Bereich. Und wenn man sich so die aktuelle Lage anschaut im Krieg, dann kann man wahrscheinlich auch so aus amerikanischer Sicht so ein bisschen verstehen, dass sie noch KI-Unterstützung gerne hätten an dieser Stelle, denn es läuft ja auch nicht so, wie sie sich's vorgestellt haben. Stichwort Ölpreis, Straße von Hormuz und so weiter und so weiter. Aber ja, das passt ja auch alles wieder ganz gut in dieses Gesamtbild und scheint auch den Verdacht zu bestätigen, dass die KI immer mehr in diese Kriegsdinge hineingezogen wird und dazu verwendet wird, oder?
Ja, es ist, also ich habe mich schon gewundert, warum der Parmalaki nicht noch präsenter ist. Ja? Also Parmalaki ist, wenn ich mich nicht ganz irre, der Geschäftsführer, der Chef von Anduril. Und das ist ja ein ehemaliger Zügling von Elon Musk. Also der kommt aus der Schule von Elon Musk raus und hat eben Anduril gegründet. Und Anduril, die bauen eigentlich Drohnen. Also das ist ein Drohnenunternehmen. Im Gegensatz zu den klassischen zwischen den Auftragnehmern in den USA, die sind ja alle Cost Plus. Das heißt, in USA, wenn die USA einen Auftrag vergibt für Rüstung, in den USA ist das in der Regel ein Cost-Plus-Auftrag. Das heißt, egal wie lange es dauert, egal was es kostet, also auf jeden Fall die Firma Lockheed Martin zum Beispiel, Lockheed Martin bekommt den Auftrag und das kostet meinetwegen, die Entwicklung kostet 1 Milliarde und Lockheed Martin kriegt dann 1 Milliarde 200 Millionen. Also immer Kosten plus 20% Marge sozusagen. Das ist der Cost-Plus-Contract, der im Militär größtenteils genutzt wird. Anduril ist der erste Rüstungskonzern, der das umdreht. Das heißt, die bauen Produkte und verkaufen die dann zu einem Fixpreis ohne Cost-Plus-Contract. Und das ist natürlich deutlich effizienter und deutlich günstiger, weil natürlich hat Lockheed Martin überhaupt kein Interesse daran, dass das möglichst günstig läuft, sondern durch ein Cost Plus ist es möglichst lange, möglichst teuer, möglichst umfangreich und jeder Pups wird eh extra bezahlt und die Marge ist fix. Also warum sollte ich das tun? Und Anduril ist quasi der Erste, der diesen Militärkomplex aufbricht. Und das ist jetzt die erste größere Message dass hier Unreal einen 20 Milliarden Auftrag bekommt. Das ausgerechnet für ein, ja, sag ich jetzt mal, ein Auswertungssystem, also CENTCOM heißt das, glaube ich. Und da werten sie einfach Datenmengen aus und haben sozusagen einen KI-Chatbot, der Ziele priorisiert und in Realtime sozusagen. Das ist ja genau das, was Anthropic gesagt hat, dass sie auf gar keinen Fall wollen. Ne? Also das ist die Technologie, die sie verweigern. Und dann springt halt hier Unreal rein. Und es gibt ja klare Zeichen, dass Unreal auch Claude verwendet. Also Unreal verwendet Anthropic-Technologie. Sie verwenden natürlich auch andere Modelle, aber Anthropic ist eines der Hauptmodelle, die sie hier nutzen. Das heißt, hier kommt es wieder übers Backdoor rein. Und da stellt man sich dann wieder die Frage, wozu war dann dieser ganze Aufwand tatsächlich da? Ja? Also es ist alles ein bisschen verworren. Ja, vielleicht geht es hier tatsächlich einfach um Trump und Anthropic, die keinen Bock haben, dass sie den Trump noch weiter unterstützen und ihnen ans Bein pinkeln. Aber die Technologie selber würden sie trotzdem gern verkaufen. Ja,
ja klar. Ja, klar. Okay, da tut sich einiges und der Markt, wie du schon gesagt hast, der Markt auch im Bereich Rüstungsgüter, der kommt auch sehr stark in Bewegung. Mir persönlich war das jetzt auch noch neu, dieses Cost-Plus-Modell, hatte ich noch nicht gehört bisher. Klingt auf jeden Fall sehr lukrativ. Vielleicht sollte ich auch mal auf so ein Modell umstellen. Eine fixe Marge ist natürlich immer schön.
Genau, wer will das nicht?
Genau.
Ich würde das auch sofort machen.
Genau, also dann wollen wir mal hier einen Schlussstrich ziehen für heute und beim nächsten Mal haben wir dann mit Sicherheit wieder eine Ladung von ganz, ganz neuen Themen für euch parat und ja, ihr habt jetzt wieder fast anderthalb Stunden hier mit uns verbracht und das finde ich eine Leistung, die man wirklich honorieren muss und dafür von meiner Seite erstmal vielen Dank und natürlich auch den allerhöchsten Respekt und vielen Dank auch wieder an dich, lieber Yusuf, dass das hier immer so schön interessant und inspirierend ist, der Austausch. Und freue mich dann natürlich schon auf unsere nächste Folge in der kommenden Woche. Und von meiner Seite dann schon mal alles Liebe an euch da draußen, gute Zeit und bis bald. Tschüss.
Ja, danke auch dir für die sehr umfangreiche und sehr interessante Folge. Wieder sehr viele spannende Dinge gehabt. Danke auch an alle, die jetzt noch zugehört haben und die es bisher auch geschafft haben, die das auch noch hören. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich hoffe, wir konnten euch wieder ein bisschen bereichern. Ihr seid natürlich wieder herzlichst eingeladen, uns auf LinkedIn oder anderen sozialen Kanälen einfach zu schreiben oder das auch zu bewerten. Gerne auch 5 Sterne oder auch weniger, je nachdem. Und dann verabschiede ich mich schon mal und sage vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss!